Was für eine schöne Aussage in diesem Lied. Ich werde, Dankeschön sehr dafür, erstmal so ganz unvermittelt. Ich werde gleich auf jeden Fall noch darauf eingehen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Wieder mal, denken vielleicht einige, hä, das Gesicht kenne ich nicht. Ist auch gar nicht schlimm, muss man nicht. Ich bin Karl Janssen, Pastor der Kirche für Bonn im Ehrenamt und freue mich sehr, dass wir so an diesem Sonntag die Gemeinschaft miteinander haben können und als verschiedenste Kirchen im Raum Bonn und Umgebung Austausch haben, uns gegenseitig besuchen, zumindest die Pastoren, ja, und man sich Hallo sagt, man sich Grüße mitnimmt von den anderen Christen in dieser Gegend, von den Menschen, die mit auf dem gleichen Weg unterwegs sind, an anderen Orten, an anderen Plätzen. Manche Verwandte von euch sind in verschiedenen anderen Kirchen verteilt, und es ist schön, manche Gesichter, die ich kenne, hier auf jeden Fall wiederzusehen, immer mal wieder und gemeinsam Zeit zu verbringen. Gemeinsam das zu teilen, was uns verbindet als Christen. Ich fand es eine ganz tolle Einleitung, vielen Dank, Dennis. Ich danke dir, dass wir dieses vielleicht größere Bild, daran denken man als Christen vielleicht gar nicht, wenn man so, ja okay, wie kommt der jetzt von Einheit unter Christen auf unsere Nationalhymne oder so, ja? Oder wie machen wir das jetzt? Ja, die Frage ist, so wie der Schreiber damals dieses wunderschönen Liedes unserer Nationalhymne eine Sehnsucht danach hatte, dass das wieder sichtbar wird in diesem Land, worin er zumindest, wahrscheinlich, so drückt sich das in den Worten aus, einen Weg sieht, wie das wieder alles zusammenkommen kann, was so in Scherben zerbröckelt daliegt. Aber jetzt mal, um nicht großartig größer diese Bilder und vor allem auch nicht so sehr politisch zu malen, eine ganz ernste Frage. Als wir das eben so mitbekommen haben, verspüren wir diese Sehnsucht nach Einheit? Vielleicht denkst du, okay, politisch, darüber will ich jetzt nicht reden, aber vielleicht als Christen? Das, was uns hier verbindet, verspüren wir diese Sehnsucht? Vielleicht denkst du sogar, wozu überhaupt? Das ist doch so anstrengend. Es ist richtig kompliziert. Es ist so wie auf dem Bild hinter mir so, ja, vielleicht wusstet ihr nicht, was ist das da hinten? Es soll ein Berg sein, hinter Wolken versteckt. Und du denkst, darauf, ich sehe nicht mal richtig, wie ich da hinkomme und lohnt sich dieser anstrengende Weg überhaupt? Keine Ahnung, ob hier Menschen sitzen, die sehr, sehr gerne in ihrem Urlaub oder sonst wo in die Berge gehen. Oder die das zumindest einmal in ihrem Leben, vielleicht ist es ein ganz schreckliches Erlebnis gewesen, ich weiß es nicht, aber mal erlebt haben. So auf den Berg hoch zu kraxeln und mit allem, was dazugehört, vielleicht warst du einfach nur ein schöner Spaziergang oder du bist mit einer Gondel hochgefahren, denkst, ja, schön, wunderhübsch. Aber vielleicht hast du dich so auf den Weg gemacht und musst dich festhalten und bist stundenlang gelaufen und dann hast du gemerkt, boah, ist das anstrengend. Und du fragst dich, hat sich das gelohnt? Und vielleicht frag ich dich jetzt mal, als du oben standest und runtergeguckt hast, wie war dein Gefühl? Hat sich das gelohnt? Ich glaube, es gibt kaum eine, die dann da stehen und sagen, oh, das ist alles? Das war's jetzt? Ich möchte dir an diesem Morgen eine Frage stellen. Vielleicht noch ist deine Sehnsucht noch sehr viel allgemeiner gefasst als das, was ich in diesen Worten gerade eben versucht habe, so zu umschreiben. Vielleicht ist deine Sehnsucht gar nicht dieses Ding, was wir heute als Christen hier feiern, diese Einheit unter uns Christen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ja, schön und gut, davon habe ich mal was gehört, aber meine Sehnsucht ist noch viel, viel allgemeiner formuliert. Ich weiß gar nicht mal, wohin ich in meinem Leben will. Was da am Ende auf dem Gipfel auf mich wartet. In welche Richtung soll ich mich anstrecken? Auf welche der Gipfel meines Lebens, die ich sehe, soll ich vielleicht klettern? Was lohnt sich überhaupt im Leben so richtig anzupeilen und dann alles da zu investieren, die ganze Kraft, die man hat, die ganze Energie, um da hochzuklettern? Jeden Nebel, der auch mal kommen wird, jede anstrengende Steige, jedes Eisfeld, jedes Wetterumschwung, was auch immer. Und trotzdem zu sagen, ich verliere den Blick auf den Gipfel nicht aus dem Auge, sondern gehe da weiter hoch. Da will ich nämlich hin, weil es sich so sehr lohnt. Wo willst du eigentlich hin in deinem Leben? Was ist die Sehnsucht in deinem Herzen, wo du sagst, dafür würde ich alles geben, da anzukommen? Das zu haben, das zu erleben. wie gesagt, vielleicht ist es sehr viel allgemeiner als dieser Wunsch der Christen, Einheit auszudrücken, gemeinsam in eine Richtung zu gehen und dieses Bild auch den Menschen um sich herum zu zeigen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Vor einigen Jahren war ich, viele Jahre her, war ich mit meiner Frau auf einem ganz wunderschönen Urlaub. Und zufällig an diesem Urlaub, das war so im Herbst, September, da war ich noch Student, da konnte ich mir erlauben, also außerhalb der Ferien, außerhalb der studienfreien Zeit, in den Urlaub zu fahren. Und dann waren wir auf Mallorca und zufällig fiel der Hochzeitstag, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, es war der 5. oder so von uns beiden, von Vicky und mir, die sitzt da oben mit unseren zwei anderen Kindern, der Große sitzt neben mir, falls ich sie noch nicht vorgestellt habe. Und dann waren wir dort und ich dachte mir, das muss was Besonderes sein. Wenn ich jetzt schon hier auf dieser schönen Insel bin, ist eine wunderschöne Insel, Mallorca, ja. Wir waren auch an einem sehr schönen Eck, es gibt auch andere Ecken an dieser Insel. Und dann habe ich mir überlegt, dieser Tag soll besonders werden. Ganz besonders. Und dann habe ich mir so einen Studienreiseführer so genommen und dann habe ich geguckt, wo lohnt es sich hinzukommen? So etwas, das wir nicht vergessen werden. Und dann habe ich gesucht und geblättert und dann so, da bleibt man so als junger, verheirateter Mann so an einsamen Strand hängen. Ne, so. Und dann überlegt man sich, wow, das sieht gut aus. Naturbelassen, einsamer Strand. Herrlich. Das ist ein Geheimtipp, ja. Klar, ich habe ja auch einen Reiseführer, den sonst niemand liest. Und dann gucke ich mir den Geheimtipp ab, da wird kaum einer sein. Und dann ist ein ganz komplizierter Weg und dann wird es beschrieben, ist nicht leicht zu finden. Ist kein Problem, habe ich gedacht. Das wird so schön, ein Abenteuer. Allein der Weg wird wahrscheinlich... Naja, okay, ich werde das nicht zu sehr ausmalen. Auf jeden Fall steht da und dann musst du da und da langfahren und nach dem dritten kleinen Stein... Zaun, ja, und da sind überall Steinzäune, ich war ja schon mal da, war, ja, musst du links abbiegen oder so und dann fährst du noch 200 Meter, nicht irritieren lassen von den Schafen und so weiter und dann hältst du da irgendwo an und dann sind verschiedene andere Zäune und dann ist irgendwann mal ein kleiner, wenn du den Weg richtig gefunden hast, nach 10 Minuten Fußweg, ein kleiner Zaun, da steht Coto Privado, ja, also Privatgrundstück oder was auch immer, Weg, Privatweg und dann, da darfst du nicht lang gehen, aber ist nicht schlimm, mach die Tür auf und geh da durch und so ganz stand es nicht im Reiseführer, aber so habe ich das dem entnommen. Und dann gehst du da lang und irgendwann mal findest du so und so diesen wunderschönen Strand. Ich dachte, wow, alleine der Weg dahin, es wird so schön. Auf dem Weg dorthin, ich habe es wirklich dann gemacht, nachdem ich wirklich, weiß ich nicht, eine Stunde lang diesen einen Weg am Anfang mit dem Auto gesucht habe, wie ich da links überhaupt irgendwo abbiegen muss nach diesem einen Steinzaun, fragte meine Frau mich wahrscheinlich schon 10-mal, wo willst du eigentlich hin? Wir haben es aber gefunden. Irgendwann mal stand ich vor dieser Tür und dachte, wow, das ist es. Ich bin da und wir haben es gefunden. Und gleich wird dieser herrliche Strand sein. Und es waren kaum Leute da. Auf einmal sehe ich da von dieser Tür so zwei Leute gehen. Ich so, yes, die gehen ja weg und die gehen nicht dahin. Also wir werden da scheinbar alleine sein. Und dann komme ich dahin. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man sich ungefähr sowas, habe ich mir vielleicht erträumt, ja. Eine wunderschöne Bucht und ein Traumstrand, falls jemand den Film gesehen hat, The Beach, ja. So ungefähr war das in meinen Träumen und ich habe mir einen wunderschönen Tag, alles Mögliche eingepackt fürs Picknick und einen echt tollen Tag mit meiner Frau mir erträumt und dann sehe ich dahin und das Wort naturbelassen trifft es wirklich ziemlich genau, was an diesem Ort uns begegnet ist. Algen, auf den Strand überall, menschenleer war es nicht ganz, es war eine Person da, die war auch ziemlich naturbelassen und das war so dann der Anblick, den meine Frau und ich da gesehen haben. Und dann sagte sie mir nur, hier? Wolltest du hin? Nee, das sah anders aus in meinem Kopf, wo ich hin wollte. Am Ende sind wir einfach umgedreht und saßen dann irgendwo an einem anderen Strand wie Ölsardinen nebeneinander. Es war auch schön, nicht ganz so naturbelassen. Wir hatten dann noch einen schönen Tag, aber wo willst du hin? Manchmal machst du dich auf den Weg, hast eine große Sehnsucht und am Ende merkst du, du landest irgendwo ganz anders. Du hast es dir so ausgemalt, du hast so viel gemacht, aber du landest ganz anders. Deswegen ist die ganz, ganz wichtige Frage in unserem Leben, wo finde ich mehr? Mehr Einheit? Mehr Leben? Vielleicht ist es das generell, was du suchst. Wo finde ich das? Wo finde ich das? Weil das, was ich mit dieser Geschichte versucht habe, deutlich zu machen, ist, eine große Sehnsucht ist noch lange kein verlässlicher Wegweiser. Etwas sich im Herzen unglaublich ernst und ehrlich und stark zu wünschen, heißt noch lange nicht, dass ich da auch ankomme. Deswegen lasst uns reinschauen in die Bibel. Reinschauen in die Geschichte des Suchens nach mehr. des Suchens nach, wo lohnt es sich eigentlich wirklich für zu leben? Auf welchen Gipfel in diesem Leben lohnt es sich eigentlich, egal was es kostet, draufzuklettern? Und die Geschichte ist die erste Geschichte, das, womit die Bibel überhaupt anfängt. Und es war, um es auf diesen Tag heute zu münzen, eine Zeit der perfekten Einheit. Eine Zeit, wo man sich nicht darüber Gedanken machen musste, hey, wie schaffen wir es zusammenzukommen, wie schaffen wir es in eine Richtung. Das war eine Zeit, da war, ich glaube, man kannte das gar nicht. Was heißt das, dass man nicht gemeinsam ist? Was heißt es, dass man nicht etwas Unstimmigkeiten, Zwietracht, Streit, all die möglichen Dinge, verschiedene Vorstellungen des Lebens, waren gar kein Thema. Eine Zeit, wo nicht nur zwischen den Menschen eine unglaubliche Einheit herrschte, sondern, und das ist unvorstellbar, die Bibel malt uns eine Zeit der irgendwie getrübten Einheit zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, zwischen den Menschen und Gott selbst. Und wir steigen ein in diese Geschichte. Und im ersten Buch Mose lesen wir folgende Worte. Ihr werdet nicht sterben, so mittendrin. Ich erkläre euch gleich, warum ich in diese hier einsteige. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange zur Frau. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Situation ist folgende. Gott hat den Menschen in eine unglaublich schöne Umgebung gestellt. Wir nennen das Paradies, den Garten Eden. So wird es uns beschrieben in der Bibel. Ein Ort, wo es den Menschen an nichts gefehlt hat. Ein Ort, wo der Mensch alles hatte, was er sich jemals zu sehnen auch nur vorstellen konnte. An diesem Ort lebte der Mensch. Und es war herrlich. Es war wunderschön und er durfte unglaublicherweise alles genießen. Alles, was da war. Und es war, wir könnten es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir uns das überhaupt bildlich vorstellen können, wie es da gewesen sein könnte. Jeder hat so seinen mickrigen Versuch. Wie schön muss es da gewesen sein? Wie herrlich müssen diese Bäume, diese Früchte anzuschauen gewesen sein? Wie unglaublich lecker müssen sie unsere Geschmacksnerven explodiert haben? Wie unglaublich muss es gewesen sein, mit einem Löwen und einem Lamm gleichzeitig zu spielen? Ein Ort des Friedens, der Freude, des totalen Glücks, keine Ahnung, wie naiv oder vielleicht auch kitschig oder vielleicht auch ganz realistisch schön du dir dieses Ding vorstellst damals. Wie muss es wohl gewesen sein? Dieses Paradies hat einem eigentlich am nichts gefehlt. Aber Gott hat, als er das alles gemacht hat, und das ist etwas, was du vielleicht bis heute nicht verstehst, also ich verstehe es nicht so ganz, einen Baum da in die Mitte gestellt. So lesen wir es in der Bibel. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und er hat gesagt, ess von allem, aber nur von dem nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist unser erster Gedanke, wenn wir das so lesen, was für ein komischer Gott, dass er den Menschen da was vorenthält. Wir lesen gar nicht, esst alles, aber nur das nicht. Wir hören nur das nicht. Oh, was bist du für ein Gott? Warum nur? Nee, wir überlesen, ess alles. Es alles, alles ist da für dich. Nur dieser eine Baum nicht. Dieser eine Baum nicht. Weil in dem Moment, wenn ihr davon isst, sagt Gott seinem ersten Geschöpf Adam, werdet ihr des Todes sterben. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit vergangen ist zwischen dem, dass Gott das Adam gesagt hat, dann Eva gemacht hat, dann sie zusammen in diesem Garten gelebt haben, unglaublich tolle Dinge erlebt haben, genossen haben von den unglaublich schönen anderen Dingen und immer vorbeigegangen sind an diesem einen Baum und all die anderen Dinge nur gesehen haben, gesagt haben, wow, und es genossen haben und es herrlich gefunden haben und irgendwann mal vielleicht immer mehr geguckt haben, ja, aber diese einen, er hat mir so viel gegeben, wozu soll ich danach? Und sie laufen wieder weiter, genießen das andere, geben den Tieren Namen, spielen mit ihnen, entdecken, wie wunderschön Gott diese Welt gemacht hat. Und irgendwann mal hören sie etwas. Ihr werdet nicht sterben. Sollte Gott gesagt haben? Hey, warum hat Gott diesen Baum da reingestellt? Überlegst dir mal, du läufst da jeden Tag dran vorbei. Was ist da überhaupt los? Eva, hörst du mich? Ja, nein, 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 wir werden sterben, hat Gott gesagt. Wir dürfen davon nicht essen, wir dürfen alles genießen. Aber nein, sagt die Schlange ihr. Ihr werdet nicht sterben, denn Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und jetzt, unsere aufgeklärten Köpfe und Herzen kommen da jetzt an ein dickes Problem. Was hat Gott für ein Minderwertigkeitsproblem? Hat er irgendwie Stress damit, dass wir irgendetwas sehen, was wir nicht sehen sollen? Hat Gott irgendwie ein Problem damit, wenn wir sehen, wie es wirklich ist? Will er uns irgendwie eine milchige Brille vor Augen halten und sagen, hey, die dürfen ja nicht die Wahrheit sehen? Sonst habe ich ein Problem, sonst bin ich nicht mehr so groß für sie. Sonst bin ich nicht mehr der einzige Maßstab, was ist gut und was ist böse. Dann könnt ihr das ja selber erkennen. Was war das Problem, Gott? Im Vers 22 lesen wir das, dass dieses Erkennen von Gut und Böse ja gar nichts Böses ist. Es ist die ureigenste Eigenschaft Gottes höchstpersönlich. Denn in Kapitel 3, Vers 22 sagt Gott zu sich selbst in seiner Dreieinigkeit, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Gott sagt, der Mensch ist jetzt, nachdem er diesen Frucht gegessen hat, geworden wie unser einer. Also er hat eine Eigenschaft, die ihm nicht zustand. Die aber nichts Schlechtes ist. Aber sie stand ihm nicht zu. Sie stand mir zu. Weil Gott wusste ganz genau, wo das hinführt, wenn der Mensch anfängt zu denken, ich bin der Maßstab für Gut und Böse. Gott wusste genau, wo das hinführt, welche Grenzen überschritten werden, welches Leid auf diesem Planeten über Jahrtausende, unglaublich, unbeschreiblich, in Worten möchte ich das gar nicht hier vorne zusammenfassen, was Menschen sich gegenseitig angetan haben, weil sie selber meinten, zu entscheiden, was ist gut und was ist böse. Und es fängt manchmal ganz klein an. Aber was passiert? Was passiert, wenn du sagst, nein, ich glaube, das ist gut und ich sage, nein, das ist nicht gut, ich glaube, das ist gut. Wer gewinnt dann, wenn wir so streiten? Ich bin Lehrer in einer Schule. Ich gewinne immer, sage ich meinen Schülern. Das ist aber nicht richtig. Ist mir egal. Ich sag dir, dass du das jetzt... ich übertreibe das jetzt, aber das Recht des Stärkeren, das ist doch das, was wir auf dieser Welt kennen. Das Recht des Stärkeren. Am Ende, wenn zwei sich streiten, freut sich der Stärkere. Der, der die Macht hat, der wird dann am Ende immer entscheiden, was ist gut und was ist böse. Und alle anderen müssen was? Sich freuen, wenn sie einen guten Machthaber haben. Leiden, was zu tausenden von Jahren und immer und immer und immer wieder passiert ist und noch heute auf diesem Planeten auf eine unglaubliche Art und Weise passiert, dass Machthaber, die Stärkeren, die entscheiden, die die Gewalt haben, das nicht zu dem Guten ihrer Untertanen, würde man einem Königreich sagen, ihres Volkes ausnutzen. Ist es nicht da der Ursprung? Ich entscheide, was gut und was böse ist und du musst jetzt deswegen das tun, was ich sage. Gott wusste, dass das dahin führt. Und deswegen sagt er, nein, ihr sollt nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Ich bin für immer und ewig euer Maßstab. Was ist gut und was ist böse? Das ist der Hintergrund. Und vielleicht denken wir, ist das jetzt so schlimm gewesen, dass der Mensch sich an diesen willst du uns jetzt wirklich verklickern, liebe Bibel, dass das das schlimmste Ding der Geschichte war, weswegen diese ganze Leid auf diesem Planeten Wirklichkeit geworden ist? Gott hätte sie nicht ein Auge zudrücken können? Gott sagt, sie sind jetzt wie unser einer geworden. Normalerweise war Gott immer die Quelle von allem Guten. Nicht nur der Maßstab, sondern auch die Quelle. Die Quelle, der sagt, ich bin die Quelle von allem Guten. Ich sag dir alles, was gut für dich ist und ich gebe dir auch all das Gute. Ich sorge dafür. Und jetzt auf einmal guckt sich Eva das an und Adam auch. Und bei Adam ist eher das Problem, dass er nicht genau guckt. Aber dann gucken sich das an und sagen hier, vielleicht scheint es hier was Besseres zu geben, neben Gott. Vielleicht scheint es hier was Besseres zu geben, was ich im Angriff nehmen sollte, wo es sich lohnt für sich zu investieren im Leben neben Gott, außerhalb von Gott. Und das war das große Problem. Wir sagen, ja, vielleicht, wenn ich das passiert hätte, damals da gewesen wäre, wäre mir das nicht passiert. Aber kennen wir nicht alle diesen Gedanken, Gott will mir was vorenthalten? Gott will mir was vorenthalten, etwas nicht geben, was mir eigentlich zusteht. Kennst du das? Gott will mir etwas nicht geben, was mir eigentlich zusteht. Das können sehr praktische Sachen sein. Es kann ein Job sein. Es kann eine Familie sein. Es kann ein Partner sein. Es können Kinder sein. Ein unerfüllter Kinderwunsch. Und das ist kein leichtes Wort, was ich einfach so herrede als Beispiel, sondern es kann unglaublich existenziell sein, so ein Wunsch. Total nachvollziehbar. Und man denkt sich, warum haben das so viele Leute, nur ich nicht? So fühlt man sich. Gott, willst du mir was vorenthalten? Das steht mir doch zu. Weil wenn du mir etwas nicht vorenthalten würdest, wenn du wirklich die große Quelle von allem Guten wärst, dann würde ich das doch haben. Oder ganz umgekehrt, wäre mir im Leben doch das und das nicht zugestoßen. Wenn du wirklich, und ich bin mit dir gegangen, Gott, ich bin mit dir so viel auf diesen Berg hochgeklettert, aber es sind mir so viele Dinge passiert, es ist mittlerweile so viel nebelig, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, da weiter hochzugehen. Vielleicht lasse ich das ganze Ding sein. Ich wurde so oft enttäuscht von den anderen Christen, die gesagt haben, ja, wir sind auf dem gleichen Weg unterwegs mit dir. Und es hat mich so enttäuscht, dass ich dachte, die sind auch dahin unterwegs. Und das sind so komische Leute, da will ich nicht hin, wo die hinwollen. Und das größte Missverständnis dieses Planeten, die größte Lüge über Gott, hat sich breit gemacht. Und die da heißt, wenn ich mehr mit Gott lebe, wenn ich dieses Ziel noch konsequenter angehe, auf diesen Gipfel mit Gott zu gehen, egal was es kostet, dann werde ich weniger vom Leben haben. Das ist dieses Ding. Es gibt was Besseres neben Gott, was die Schlange der Eva in den Ohren geflüstert hat. Die zischte es, übersetzt Martin Luther das. Gott will mir was vorenthalten. Dann lesen wir weiter in dem Text. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und der Text geht weiter, wunderschön. Und sie hörten, ja, jetzt müsst ihr euch das mal versuchen, bildlich vorzustellen. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Wenn ich das so lese, denke ich mir, wow, sie hatten doch alles. Sie waren an diesem wunderschönen Ort. Sie waren da und haben, ich habe es eben versucht schon zu beschreiben, diese Früchte genossen, diese Tiere, das Ganze zu entdecken, wie unglaublich schön. Und ich denke, es hätte noch viele, 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 unglaublich viele Jahre gedauert, bis sie immer weiter und immer weiter und immer weiter darin vorgedrungen werden, wie herrlich der Ort ist, an dem sie da eigentlich sind. Und dann kommt das Nonplusultra und dann kommt der höchstpersönlich, der Schöpfer selbst, immer wieder in den Garten rein und redet mit ihnen, wie du und ich jetzt sich angucken können und reden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und das war für die völlig so irgendwie normal. Ja, abends, wenn es kühler würde, so, Gott, es ist ein bisschen zu warm gewesen in der Sonne, die er gemacht hat, ja. Keine Ahnung, was das für ein Bild hier ist, warum das so da beschrieben wird. Und kommt Gott in diesen Garten und will sich zu seinen Geschöpfen unter den Baum setzen und zusammen überlegen und träumen, hey, habt ihr schon die und die Tiere entdeckt? Was habt ihr heute entdeckt? Sagt mir mal. Und die und Gott und Adam und Eva will sagen, schau mal. Und welchen Namen habt ihr ihnen gegeben, wird Gott vielleicht sagen. Ja, das und das und das. Und das habe ich Ameise genannt und das habe ich so genannt. Und guck mal, was die machen könnten. Ja, ist schön, oder? Und sie haben sie gestaunt und mit Gott darüber geredet und neue Pläne gemacht. Davon bin ich überzeugt. Weil wie würde der nächste Tag aussehen? Und jetzt, Gott spaziert. Gott kommt zu ihnen. Und dann ist es jetzt nicht nur traurig, was wir hier lesen, es ist so unglaublich, es ist nicht lustig, es ist beschämend, sie verstecken sich vor Gott. Hinter einem Baum. Ich weiß nicht, wie das, lächerlich, würde man vielleicht dazu sagen. Lächerlich. Da komm. Das können sie vielleicht vom Löwen machen, vom Schaf, aber vor Gott? Sich zu verstecken? Was für ein trauriges Bild. Und Gott, der Herr, rief Adam. Und was fragte ihn? Wo bist du? Gott weiß nicht, wo Adam ist. Nein, er kann durch das Blatt nicht durchgucken. Klar, der Himmel und Erde und Sterne und das Universum gemacht hat, in seiner Unendlichkeit kann nicht durch das Blatt gucken. Adam, wo bist du? Was für eine krasse Frage. Klar, es ist rhetorisch. Gott will, dass Adam sich selbst fragt, wo bin ich jetzt eigentlich? Adam hört die Frage, Eva hört die Frage und sie beide müssen drüber nachdenken, wo bin ich gerade, und sie gucken sich an und vielleicht ist es irgendwie, ich verstecke mich vor meinem Schöpfer, dessen Nähe ich jeden Tag, jeden Abend so genossen habe. Ich bin nackt, was ist das? Und sie fragen sich, wie bin ich hier gelandet? Wie ist es so, wie konnte es so weit kommen? Anstatt Gottes Nähe zu genießen, habe ich mich unabhängig gemacht von ihm. Wieso verstecke ich mich eigentlich? Diese Frage, glaube ich, ist wie so ein Augenöffner. Wie bin ich hier gelandet? Und eigentlich, glaube ich, sagte alles dem Adam in diesem Moment, hier sollte ich nicht sein. Ah, Gott fragt Adam, wo bist du? Und Adam denkt sich in seinem Kopf, was denkt er sich? Nicht da, wo du bist, Gott. Das ist seine Erkenntnis. Das ist da, wo Gott ihn hin wollte mit dieser Frage. Wo bist du? Ich bin nicht da, wo du bist, Gott. Ich verstecke mich vor dir. Ich sollte da sein, bei ihm, bei dir, Gott. Und Adam erkennt, wenn ich mehr neben Gott suche, lande ich da, wo Gott nicht ist. Wenn ich in meinem Leben auf einen Gipfel will und etwas suche, wo ich sage, wofür lohnt es sich richtig zu leben, und ich suche es neben Gott, nicht in Gott, dann werde ich immer da landen, wo Gott nicht ist. Da, wo ich immer mehr mein eigener Maßstab bin, über Gut und Böse. Und da, wo es mich dann hinführt. Und das ist unsere Menschheitsgeschichte. Nicht da, wo du bist, Gott. Wo bist du? Wie geht es dir damit? Wenn Gott dir diese Frage heute stellen würde, wo bist du gerade im Moment? Auf welchen Gipfel bist du unterwegs? Was suchst du eigentlich im Leben, mein Sohn, meine Tochter? Würdest du auch sagen müssen wie Adam, ich merke, ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber ich merke, ich bin nicht da, wo du bist, Gott. Nicht da, wofür ich eigentlich vielleicht gemacht wurde. Und in den Psalmen drückt David ein wundervoller, großer König und ein großer Poet im Alten Testament folgendes aus. Und er sagt im Psalm 27, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, dich suche ich. Er weiß an diesem Moment, der Psalmist, ich bin irgendwie immer wieder nicht an dem Platz, wo du bist. Aber ich weiß, du bist der Ort, wo ich für immer hin will und ich erinnere mich daran, du hast doch irgendwann mal zu mir gesagt, ich soll es suchen, ich soll dich suchen, Gott, ich soll auf deinen Berg kommen, ich soll suchen, wo ist wirklich die Erfüllung im Leben? Und ich habe geantwortet, Herr, ich suche dich. Und was suche ich genau? Und David sagt dann ein paar Verse vorher in dem gleichen Kapitel unglaublich schöne Worte. Es waren der Text, den Vicky und ich damals ausgesucht hatten, über unsere Hochzeit und an dem Tag zu stehen und über eine ganze Ehe. Da sagt David, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Einen Wunsch habe ich, ja, einen Wunsch habe ich, Gott, von dir. Und das ist alles, was ich will, sagt Luther. Ich will in deinem Hause sein, in deinem Tempel sein, die schönen Gottesdienste zu betrachten. Also einfach in deiner Nähe sein. Ich will bei dir sein, das ist mein größter Wunsch, nah bei dir. Deswegen fand ich das Lied so passend, so schön, weil es das zutiefst ausdrückt, wofür wir gemacht sind, wofür wir unterwegs sind in unserem Leben. Gott, nah bei dir zu sein. Nah bei dir zu sein ist das, wofür es sich lohnt, auf jeden Berg, durch jeden Nebel, noch durch jede Widrigkeit hindurch und egal, wer neben dir mitkämpft oder mitgeht oder nicht, da hochzugehen, denn dieser Gipfel ist unglaublich, nah bei Gott zu sein. Wo suchst du in deinem Leben gerade? Suchst du wie David, der das so schön in diesem Psalmen ausdrückt, Gott, ich suche deine Nähe, ich will nah bei dir sein, oder suchst du woanders? Vertraust du Gott, dass er sagt, ich will das Beste für dich? Wenn du den Weg gehst mit mir, dann wird das ein Gipfel sein, auf den ich dich führe, den du dir mit deinen Augen, Herzen, Gedanken, Vorstellungen nicht erträumen kannst. Und dieses Ding, dieser Gipfel, ist meine Nähe. Deswegen meine Frage, und ich glaube Gottes Frage, sehr provokativ. Wollen wir dahin? Willst du dahin zu Gott in seine Nähe? Oder wollen wir viel eher etwas von Gott? Leben wir unser Leben als Christen in dieser Stadt, in dieser Umgebung, weil wir sagen, ja, das ist eigentlich eine ganz toller Lebensentwurf. Er hat mich bis jetzt neben allem anderen, was ich so kennengelernt habe im Leben, total überzeugt. Also, weil das ist schön, es gibt viel Frieden, es gibt schöne Gemeinde, man teilt Dinge miteinander, keine Ahnung. Und du hast mehr auf der positiven Seite gesehen an diesem Leben mit Gott und hast gesagt, jo, dann probiere ich es mal. Aber wenn ich es halt nicht das kriege von Gott, was ich mir hier erhofft habe, dann gehe ich woanders weiter und suche woanders. In anderen Lebensentwürfen. Wollen wir zu Gott oder wollen wir etwas von Gott? Das klingt sehr provokativ, aber ich glaube, da steckt viel Wahrheit drunter. Gott ist nämlich das Ende jeder Suche. Das ist nicht so wie beim St. Martin. Ich glaube, ihr feiert das ja hier auch, ja, so im Herbst irgendwann. Die Kinder gehen mit ihren Laternenumzug, haben das schöne Feuer und eigentlich freuen sie sich nur noch darauf, am Ende entweder diesen Weckmann zu kriegen, aber danach von Haus zu Haus zu ziehen, so ist es bei uns zumindest, und dann zu klingeln und ein halb abgebrochenes Lied zu singen, ja, und dann schmeißen die Leute den Süßigkeiten. Und bei uns auf der Straße ist es so, man sammelt überall, aber eigentlich will man am Ende nur noch zu Tante Luba, das ist so meine Schwiegermutter im Keller bei uns, ja, also Keller hört sich brutal an, aber es ist eine ganz schöne Wohnung. Und dann, und da geht man runter und dann kriegt man so richtig viel und nur von den besten Süßigkeiten, ja. Da sind nicht so die Aldi-Lidl-Sachen, sondern da kriegst du richtig gute, hochqualitative Markensachen von ihr. Ist Gott so, naja gut, es gibt viel Gutes im Leben, aber er ist halt das Beste und er ist halt so das Sahnehäubchen obendrauf. Oder wie ist das? Nee, das ist anders, als wenn du einen Sechser im Lotto kriegst. Gott ist nicht der Sechser im Lotto, der deine Wünsche erfüllt, sondern, und jetzt versuch dieses Bild mal auszumalen, sondern er ist derjenige, den du mit einem Sechser im Lotto kaufen würdest. Er ist das Ziel. Er ist das Ende jeder Suche, er ist nicht nur der Weg dahin. Vater, und so sagt Jesus Christus es ganz am Ende in seinem Leben, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Am Ende seines Lebens, kurz bevor Jesus Christus am Kreuz sein Leben für dich und mich hingibt, für dieses große Ziel, dass wir wieder in seine Nähe kommen können, malt er dieses wunderschöne Bild, was am Anfang von uns, von unserer Menschheitsgeschichte das Problem war. Gott, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und die Frage ganz am Anfang war, wo willst du eigentlich hin? Und Gott fragt Adam, wo bist du? Nicht mehr da, wo ich sein sollte, nicht mehr bei dir. Und Jesus Christus hat alles dafür getan, dass dieser Herzenswunsch der Menschen, das, was tief in uns als Sehnsucht hineingelegt ist, die Ewigkeit bei Gott zu Hause ankommt. In seiner Nähe zutiefst Erfüllung findet. Das ist das unglaublich wunderschöne Ziel von jedem von uns. Dafür sind wir gemacht worden, ob du heute schon daran glaubst oder nicht. Das ist das tiefe Sehnen in unserem Herzen. Da will ich hin, Gott, zu dir. Zu dir will ich hin. In deine Nähe. Ich will, so wie Adam damals mit dir unter dem Baum saß und mit dir geredet hat, so will ich mit dir unter dem Baum sitzen und reden. Und ich will in deiner Gemeinschaft sein. Ich will es genießen, wie es ist, dass nichts zwischen uns steht, sondern ich eins zu eins mit dir in der Gemeinschaft lebe. Wow. Was gibt es Größeres? Wie du in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, sagt Jesus ein paar Verse vorher. Und du denkst dir, das ist jetzt irgendwie total kompliziert. So wie ich am Anfang die Geschichte nicht so richtig verstehe der Bibel, wie kann so ein Essen von einer Frucht, von einem Baum, so etwas Mystisches verursachen, wie so eine totale Trennung von Gott. Wie ist das überhaupt passiert, dass dieser Garten von der Erdeoberfläche verschwunden ist? Das kann man sich alles so gar nicht vorstellen. Man denkt, das sind ja nur Metaphern und nur Bilder, aber wie ist das echt passiert? Und wie passiert es dann am Ende, dass wir wieder in diese Nähe von Gott kommen? verstehe schon nicht mehr, wie wir da rausgekommen sind. Wie passiert es, dass wir wieder in diese Nähe kommen? Und damit möchte ich diese Predigt schließen. Es ist, glaube ich, nicht so kompliziert und mystisch, wie es uns manchmal scheint. Ich habe mit dem Bild des Berges angefangen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch. Es ist wie so ein Bild und du bist auf einer Wanderung. Und Jesus malt immer wieder, wenn er sagt, lebt in mir, geht diese Gemeinschaft mit mir ein, seid mit mir gemeinsam auf diesem Berg zu Gott unterwegs. Dann benutzt er in den allermeisten Fällen, das allermeist benutzte Bild in der Bibel von Leben mit Gott und in Gott und in seiner Nähe ist dieses, geht mit mir, Schritt für Schritt, folgt mir nach, sagte Jesus immer, als er auf dieser Erde war. Geh hinter mir her. Ich kann jetzt nicht so von dem Mikro weg, aber das ist das, was er sagt. Geh hinter mir her. Geh mit mir diesen Weg. Wandelt im Geist, nennt Paulus das im Neuen Testament. Wunderschön. Das bedeutet, bleibt im Schritt mit Gott. Das ist kein fliegt irgendwo in euren komischen religiösen Sphären, sondern das ist, bleibt im Schritt mit Gott. Bleibt im Schritt mit Jesus Christus. Und deswegen ist die ganz, ganz praktische Frage, wo willst du hin in deinem Leben? Willst du im Schritt bleiben mit Jesus Christus? Willst du im Schritt bleiben mit Jesus Christus? Ist er deine Gipfelerwartung deines Lebens? Gott, ich lebe und gehe diesen Berg hoch und ich warte, in deine Nähe zu kommen. Wenn du dieses Bild dir anschaust, ist Jesus Christus dein Horizont, der die Kraft gibt, jeden Tag diesen Schritt zu gehen? Dazu möchte ich dich ermutigen an diesem Morgen. Schritt für Schritt mit Christus diesem Ziel entgegen. Ich will Christus erkennen, sagt Paulus in Philipper 3, Vers 10. Dieser Paulus, der manchmal von sich beschrieben hat, ich bin irgendwo in irgendeinem Himmel, also der eine Erkenntnis von Gott hatte, die übersteigt jede Erkenntnis in diesem Raum von Gott. Der sagte, ich will dich erkennen, Jesus Christus. Oder das Gebet von Teresa von Avila. O Gott, sagt sie, ich liebe dich nicht. Ich will dich nicht mal lieben, aber ich will, dass ich will dich lieben. Nicht so sauber übersetzt von mir, aber. Ich will, dass es, ich wollte, es wäre mein Wille, dass ich dich liebe. Ganz demütig. Denn das Größte, was ich kriegen kann, ist Gott selbst im Leben. Das Allergrößte. Seine Nähe. Bei ihm zu sein. Dafür bist du geschaffen, dafür bin ich geschaffen. Das ist die größte Freude. Das ist der höchste Gipfel und die größte Erfüllung. Und wir als Christen, und das ist unsere Gemeinsamkeit, sind auf diesem Weg zusammen unterwegs. Uns macht nicht unsere gemeinsame Liturgie aus als evangelische Freikirchen. Uns macht nicht unsere gemeinsame, ich übertreibe das mal so, unsere gemeinsame Geschichte oder Kultur, wie wir Christsein leben aus. Nein. Selbst wenn wir es noch so komisch finden, wie die anderen Christen das, die nicht ganz so sind, wie wir das teilen. Viele Christen, katholische, evangelische, orthodoxe, welche sind wir alles, Freikirchen in diesem Land? Wir sind gemeinsam unterwegs zu Christus hin. Das ist der Weg. Das ist unsere Einheit und nichts sonst. Nichts sonst. Wir sind auf diesem Berg und neben mir ist es auch auf diesem Berg, egal wie komisch ich den finde. Lass uns gemeinsam uns unterstützen, uns Kraft geben. Vielleicht kennst du einen in diesem Raum, der auf diesem Weg langsam seinen Mut verliert und seine Kraft schwinden. Bete für diesen Menschen, geh zu ihm hin, hilf ihm. Unterstütze diese Bruder, diese Schwester, denn es ist unser gemeinsames Ziel, in Gottes Nähe zu sein. Bei Gott zu sein. Es gibt nichts Größeres. Gott segne euch. Amen.